Ja, liebe Kinder, ich möchte euch heute eine Geschichte von einem Vogel erzählen. Kennt ihr verschiedene Vögel? Was ist der größte Vogel, den ihr kennt? Ja, bitte? Ein Kondor. Kennt jemand noch große Vögel? Bitte? Ein Adler. Ich möchte euch heute eine Geschichte von einem Adler erzählen. Was meint ihr, wie groß kann ein Adler werden? Zeigt mal mit euren Händen, wie groß kann ein Adler werden? So groß, wenn der Adler seine Flügel ausbreitet. Wie groß sind die Flügel dann? So, ne? Und ganz, ganz, ganz doll strecken und noch ein bisschen größer. Ein Adler ist riesig groß, wenn er seine Flügel ausstreckt. Ich möchte euch eine Geschichte von einem Adler erzählen. Habt ihr schon mal einen Adler gesehen? Im Zoo? Oder in einem Vogelpark? Ja? Wisst ihr, was Adler gerne essen? Ja? Mäuse. Genau. Unsere Geschichte handelt auch von einem Adler, und zwar in Kanada. Und im Winter, wenn da die ganze Landschaft so verschneit ist, in Deutschland ist in diesem Winter der Schnee noch nicht so wirklich angekommen, aber in Kanada liegt ganz viel Schnee und in Amerika, in der Ostküste, liegt auch schon ganz viel Schnee. Und unser Adler ist genau da zu Hause. Und wenn so ein Adler ständig nur Schnee sieht, dann ist es im Magen ziemlich leer. Und dann kreist er oben so in der Luft und sucht nach Mäusen. Und unser Adler flog eines Tages über einem Fluss und dann sieht er so von ganz, ganz oben, so unten auf einer kleinen Eisscholle, eine Maus. Und die Maus war festgefroren an dem Eis. Und dann dachte sich unser Adler, ja, das ist ja eine feine Beute. Und der Adler stürzte sich so im Sturzflug herab auf diese Eisscholle und verspeiste genüsslich seine Lieblingsmahlzeit, nämlich die Maus. Oh, das hat dem Adler ganz großartig geschmeckt. Aber es war ziemlich kalt dort. Unser Adler wusste aber genau, wo er war. Und er wusste, dieser Fluss, der ging mit reißender Geschwindigkeit immer weiter und ganz, ganz am Ende gab es einen großen, großen Wasserfall. Jetzt saß unser Adler so auf der Eisscholle und pickte immer wieder und wollte die Maus gerne essen. Die war aber so ein bisschen tiefgefroren, wie das so ist. Wenn ihr den Kühlschrank aufmacht oder die Tiefkühltruhe und was essen wollt, das kann man nicht gleich essen, ne? Da muss die Mama das erstmal ein bisschen warm machen oder erhitzen oder der Papa oder wer das gerade macht. Und so ging es unserem Adler auch so. Er musste sich da so richtig abmühen mit seiner Maus. Aber es gab auch nicht viel anderes zu essen. Und so blieb er bei sich auf der Eisscholle und pickte immer wieder. Dann guckte er immer auf und sagt, ah, da hinten, da kommt bald der große, große Wasserfall. Und dann dachte er sich, aber kein Problem, ich bin ja ein Adler. Wenn ich will, kann ich ja meine Schwingen ausbreiten und wunderbar wieder in die Lüfte fliegen. So dachte er sich und pickte weiter immer wieder auf die Maus. Und dann dachte er, ich höre es schon rauschen, ich höre es schon rauschen, der Wasserfall kommt immer näher und immer näher. Und er wollte ja nicht runterfallen, ne? So 30, 40, 50 Meter. Aber er dachte, ich bin ja ein Adler, ich kann ja fliegen. Und dann verspeiste er weiter genüsslich seine Maus. Und irgendwann dachte er, oh, jetzt sind wir aber schon ganz, ganz bedrohlich nah an der Grenze, wo es ganz tief den Abgrund runtergeht. Aber er dachte, ich bin doch der Adler, ich kann doch fliegen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Habt ihr schon mal eure Hand an eine gefrorene Autoscheibe gehalten? Oder an ein Stück Metall im Winter? Wer weiß, was dann passiert? Ohne Handschuhe. einfach nur die Haut auf so ein gefrorenes Stück Metall oder eine Glasscheibe. Ja, bitte? Man klebt fest. Genau. Ist euch das schon mal passiert? Seid ihr schon mal irgendwo mit eurer Hand im Winter an so einem Stück kaltem kleben geblieben? Und wisst ihr, unser Adler, der war ja sehr klug. Aber wisst ihr, woran er nicht gedacht hat? Was meint ihr, was mit dem Adler passiert ist? Ja, bitte? Der ist stecken geblieben, der klebte fest auf der Eisscholle. Was für ein Drama. Er dachte, ich bin doch der große Adler, ich kann doch jederzeit wegfliegen. Und dann, als er kurz vor dem großen Wasserfall war, dann schwang er sich auf und es ging nicht, weil die Eisscholle viel zu schwer war. Und das Ende von der Geschichte, das kennt ihr bestimmt, ne? Wenn der Adler, so stark er ist, auf der Eisscholle kleben bleibt, was ist dann passiert? Was meint ihr, was ist im Wasserfall passiert? Ja, das ging nicht gut aus für den Adler. Er kam da nicht mehr los. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Wenn wir denken, dass wir stark und groß sind und alles unter Kontrolle haben und denken noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr von Dingen, die uns sehr lecker schmecken oder sehr gut irgendwie gefallen, dann kann es sein, dass wir was ganz Wesentliches vergessen. Wenn der Adler nur ein bisschen gekostet hätte von der Maus, dann wären seine Krallen und Füße nicht angefroren, dann hätte er wieder weiterfliegen können. Aber er konnte nicht genug kriegen. Geht euch das auch manchmal so, dass irgendwas so schön ist, dass ihr davon gar nicht genug kriegen könnt? Das ist manchmal so, ne? Manchmal, als ich klein war, da habe ich mir den Bauch so voll Pudding geschlagen. Da war der ganze Bauch rund und voll Pudding. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hatte ich Bauchweh. Und die Geschichte von dem Adler soll uns sagen, wenn er nur ein bisschen Maß gehalten hätte, dann wäre das ja gut für ihn ausgegangen. Aber weil er nicht genug kriegen konnte, wurde das für ihn dann eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und wenn ihr euch irgendwann mal wieder an einen Vogel erinnert, der ganz oben in der Luft seine Kreise zieht, dann könnt ihr euch erinnern, auch von dem Guten und dem Schönen soll man immer nur das richtige Maß nehmen. Okay, ihr Lieben, jetzt dürft ihr wieder zurück zu euren Eltern. Liebe Kölner, ich freue mich, dass ich bei euch zum dritten Mal zu Besuch sein darf. Es ist ungefähr ein Jahr her, dass wir uns kennengelernt haben. Es war, glaube ich, vor einem Jahr und 2 Wochen, dass ich das erste Mal bei euch sein durfte. Und ich habe euch eine Geschichte oder ein Predigtthema mitgebracht, das wunderbar auf die Lektion abgestimmt ist, aber ich muss sagen, das wusste ich vor ein paar Wochen noch gar nicht. Es geht nämlich um 2 Kinder. Und zwar geht es um die ersten Kinder der Welt. Und so wie wir heute Morgen uns schon mit der Erziehung und dem Stellenwert beschäftigt haben, den Kinder in den Augen Gottes haben, möchten wir heute tiefer einsteigen und eintauchen in diese Geschichte von, ja, wie heißen die beiden? Kain und Abel. Es ist oft so, dass wir die in einem Atemzug nennen, Kain und Abel. Wir reden selten nur über Kain oder nur über Abel, so als wären es quasi fast schon Zwillinge. So im Doppelpack kennen wir Kain und Abel. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt tiefer einsteigen, dass wir erkennen, dass beide Kinder die gleichen Startvoraussetzungen hatten. Sie hatten die gleichen Eltern, sie genossen die gleiche Erziehung und doch wissen wir, dass sich ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann etwas ganz fundamental auseinander bewegt hat. Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Warum ist das mir ein Herzensanliegen? Ihr wisst vielleicht, ich glaube, ich habe das vor einem Jahr in der Predigt gesagt, dass durch meine Zeit ohne Gott ich eine 6-jährige Tochter habe, inzwischen 6, letztes Jahr war sie noch 5, die überwiegend bei ihrer Mutter lebt, aber in der Regel am Wochenende und in den Ferien, inzwischen geht sie zur Schule, bei mir sein darf. Und so war es jetzt Anfang Januar, ich war mit meiner Tochter in Österreich und wir besuchten eine Familie dort in der Steiermark. Und ich kam dann mit der Schwester dort zum Abend ins Gespräch, als ich Sophie wieder abholen wollte und sagte, sorry, es ist ein bisschen später geworden. Ich hatte noch nebenbei etwas zu erledigen und die Mädchen und die anderen Kinder dort in dem Haus, die haben alle sehr schön miteinander gespielt. Und dann sagte diese Schwester, sie heißt Daniela mit Vornamen, zu mir, Markus, du hast ein so liebevolles und ja, edles Kind. Und sagte ich, Daniela, ich kann gar nichts dafür. Es ist nicht meine Erziehung. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, weil man ja oft sofort denkt, naja, wenn die Kinder gut geraten sind bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist das einzig und allein auf die Eltern zurückzuführen. Und dann sagte ich, Daniela, ich habe so wenig Zeit mit ihr. Sie geht jetzt in die Schule. Und ich hatte immer gehofft und gebetet, dass ich das Sorgerecht bekommen könnte, dass wir eventuell Heimschule machen könnten, dass wir eventuell nach Österreich ziehen könnten, was ich, Geschwister, vor einem Jahr alles gedacht und gebetet hatte. Und es war mir innerlich eine sehr schwere Prüfung, dass der Herr meine Gebete nicht so beantwortet hatte, wie ich dachte, ich lese das doch im Geist der Weissagung, wir sollen Heimschule machen, die Kinder sollen in einem christlichen, göttlichen Elternhaus aufwachsen. Es war für mich schwer, sehr schwer, das zu akzeptieren. Und dann sagte ich ihr, weißt du, Daniela, alles, was ich tun kann, ich bin so hilflos, ist ständig auf die Knie zu gehen und darum zu bitten, dass Gott durch seinen Geist sein Gesetz in das Herz meiner kleinen Sophie schreibt. Ich bin ja nicht immer da. Die wenigste Zeit bin ich vor Ort und kann das tun, was wir im 5. Mose gelesen haben, nämlich dass wir von unseren Kindern zu Hause und unterwegs und abends und morgens davon erzählen. Ja, in den Ferien geht das mit der Abend- und Morgenandacht und mit den Kindergeschichten aus der Bibel. Aber was passiert unter der Woche? Und dann sagte mir diese Schwester, ja, weißt du, Markus, manches sieht aus wie ein Fluch, aber vielleicht ist es auch ein Segen, dass du so hilflos bist. Denn du gehst ständig auf die Knie. Je hilfloser wir sind, Geschwister, je öfter gehen wir auf die Knie, weil wir selber nichts mehr tun können. Und Daniela meinte dann, Markus, vielleicht hat Gott das so gesegnet, denn was ich sehe, ist der reine Segen. Und mir kamen dann fast die Tränen über die Augen. Und ich dachte, Herr, was für ein großes Geschenk und was für eine Gnade, die ich als solche noch nie erkannt habe, weil ich immer dachte, ich müsste es selber tun. Und die Güte Gottes hat mich dann wirklich mit dieser Situation versöhnt, dass ich sagte, Herr, ich kann es dankbar aus deiner Hand nehmen, wenn es deine Weisheit ist, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil ich auch die Früchte oder die Ergebnisse meiner eigenen Sünde, meines Lebens ernte, aber du in deiner Gnade hindurch hilfst, dann nehme ich das gerne aus deiner Hand. Das möchte ich voranschicken, wenn wir jetzt einsteigen in die Geschichte von Kain und Abel. Ich darf euch einladen, mit mir das erste Buch Mose, Kapitel 4, aufzuschlagen und dort die Verse 1 und 2 zunächst. Ich lese nach Schlachter 2000. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Die Heilige Schrift sagt nicht sehr viel über diese Situation. Und ich möchte auch gar keine Mutmaßungen anstellen. Aber wenn wir in das Buch Patriarchen und Propheten schauen, da finden wir sehr viele interessante Anhaltspunkte, die diese Situation dort im Elternhaus von Adam und Eva konkretisieren. Da heißt es nämlich, dass eben in der Erziehung beide Söhne den Erlösungsplan verstanden hatten. Sie verstanden auch, warum man opfern musste. Und es war ihnen auch klar, dass wenn sie so opferten, wie Gott es ihnen gesagt hatte, dass sie damit gesagt hatten, ja, ich verstehe, dass wir ein Schaf opfern müssen als Brandopfer, dass es ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung gibt. Und dass das alles eben auf Christus, unseren Herrn, hindeutet. Und die waren beide quasi im Volk Gottes, in der Gemeinde aufgewachsen. Und nach ihrer Herkunft und ihrer Erziehung unterschieden sich Kain und Abel quasi gar nicht. Sie waren beide Sünder. Und sie erkannten auch, dass Gott angebetet werden muss, weil er Gott ist. Und das ist ungefähr so wie bei uns heute. Wir fragen uns manchmal, warum sind da die gleichen Eltern und das eine Kind wird genau so, wie die Eltern es sich gewünscht hatten und das andere Kind geht irgendwann ganz andere Wege. Der Geist der Weissagung sagt uns, dass Kain und Abel zwei Gruppen von Menschen darstellen, die wir bis an das Ende der Zeit vorfinden. Und als ich danach gelesen habe, dass es hier um Anbetung geht, da dachte ich, Moment, das ist aber interessant. Es geht um Anbetung. Und da war ich unwillkürlich sofort sehr weit weiter in den Gedanken in Offenbarung 13 und 14 versetzt, wo es auch um Anbetung ging. Also vom Anfang an der ersten Familie geht es bis zum Ende der Zeit um Anbetung, wo es in der dreifachen Engelsbotschaft heißt, dass wir Gott fürchten sollen und ihm die Ehre geben und den anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat. Lesen wir weiter. Was passiert hier in diesem Familienheim von Adam und Eva? Wir lesen Vers 3 und 4a. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Also stellen wir uns das jetzt ganz praktisch vor. Die beiden Brüder hatten beide verstanden, dass es Gott gibt, warum man ihn opfern sollte. Und sie waren auch beide gläubig. Es waren beides Gemeindeglieder, so könnten wir sagen. Sie waren zugehörig zum Volk Gottes, weil sonst hätte Kain ja auch erst gar nicht überhaupt geopfert. Also äußerlich unterschied sich der Glaube zwischen Kain und Abel quasi kaum. Und doch gab es einen ganz großen Unterschied. Und diesen Unterschied, den wollen wir ein bisschen herausarbeiten. Also stellen wir uns die Situation ganz praktisch vor. Ich bin so groß geworden mit diesen Zeichnungen von Menschen in Gottes Hand. Vielleicht der ein oder andere von euch kennt auch diese Zeichnungen. Da gibt es dann so ein schönes gemaltes Bild, wo dann diese zwei Altäre von Kain und Abel aufgeschichtet sind. So die Steine, die dann so einer nach dem anderen so schön aufgeschichtet sind. Und so stelle ich mir das auch ganz praktisch vor. Also der Kain geht hin, als der Ältere natürlich, er ist der Anführer, und er schichtet Stein für Stein einen Altar auf. Und Abel, der Jüngere, tut das Gleiche. Und da sehen wir, bis zu diesem Zeitpunkt sind die Brüder oder diese zwei Gruppen in der Gemeinde komplett gleich in ihrem Glauben. Es gibt keinen Unterschied. Doch dann, als sie fertig sind mit dem Altarbau, gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Nämlich bei dem, was da auf dem Altar liegt. Es geht also nicht um jemanden, der gar keinen Altar baut, also die Autorität Gottes gar nicht anerkennt, sondern es geht um zwei Gläubige. Und es geht hier auch um zwei Gruppen von Gläubigen. Also warum kam der Kain eigentlich auf die Idee, Früchte vom Feld auf den Altar zu legen? Wir wissen, dass das Opfern von Früchten ein ganz normales Opfer war, nämlich ein Dankopfer. So wie wir vielleicht jedes Jahr Erntedank feiern und auch die Früchte bringen zum Dank. Aber es gab einen ganz klaren Auftrag Gottes im Hinblick auf die Erlösung auf Jesus Christus, dass das Opfer zur Vergebung der Sünden ein Lamm sein sollte, das erste sozusagen, das ohne Fehler sein musste, von der Herde. Es musste Blut fließen im Sinnbild für Jesus Christus. Und das ist hochinteressant, wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Situation, die beiden Brüder knien vor ihrem Altar. Also stellt euch das mit mir gedanklich vor. Die Brüder knien beide nieder. Was sieht Kain auf seinem Altar? Und was sieht Abel auf seinem Altar? Das hat eine tiefe Bedeutung für uns heute. Abel sieht das Lamm Gottes, versinnbildet in diesem Schaf. Er sieht seine ganze Bedürftigkeit der Erlösung. Er sieht, dass nur durch Blutvergießen und durch den Tod Christi Vergebung möglich ist. Und Kain? Kain schaut Früchte an. Früchte. Die versinnbilden sozusagen die Schöpfung Gottes. Geschwister, es gibt heute ganz unendlich viele Leute, die die Schöpfung anbeten. Die Natur. Dies gab es früher schon, indem die Gestirne, Sonne, Mond, Sterne angebetet wurden. Heute wird die Mutter Natur angebetet. Und der Unterschied ist sehr, sehr fein. Nämlich die Früchte sollten ja geopfert werden, aber als ein Dankopfer. Und wenn wir tiefer einsteigen in dieses Dankopfer, dann wurde ich sofort daran erinnert, was vielleicht bei uns heute etwas anders ist, in unserer modernen Zeit. Nämlich, Kain dachte einfach, ich möchte ein Dank- oder ein Feieropfer darbringen. Und ich wurde dann an die Situation erinnert, wo, ich habe euch das erzählt, wo ich in der charismatischen Gemeinde war. Da gibt es Feiergottesdienste. Also quasi ein Dankopfer, eine Feier, die man zur Ehre Gottes abhält. Es geht nicht darum, dass dort Gott nicht verehrt werden soll, aber Gott wird dort anders verehrt. Und dann dachte ich, das ist aber interessant, wenn die Früchte für das Dankopfer stehen und diese Feiergottesdienste auch quasi eine andere Art des Gottesdienstes sind, die ich selber erlebt habe, dann hat das eine ganz neue Bedeutung, das, was wir jetzt gleich hier in Vers 4b und 5a lesen. Nämlich,
Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass der Herr Feuer vom Himmel fallen ließ und das Opfer von Abel verzehrte. Und bei Kain ist eben nichts passiert. Und ich wurde dann an einen Ausspruch erinnert, was man sagen könnte, die beiden waren doch beide aufrichtig, oder? Ich möchte dem Kain überhaupt nicht seine Aufrichtigkeit absprechen, Geschwister. Der hat es bestimmt ehrlich gemacht, weil wenn er es nicht aufrichtig gemacht hätte, ich bin mir sicher, er hätte den Altar auch überhaupt nicht bauen müssen. Er hätte die Früchte, die schönsten vom Feld, überhaupt nicht suchen müssen, um sie auf den Altar zu legen. Also, sie waren aufrichtig, aber Kain war aufrichtig, aber sein Opfer war nicht richtig. Aufrichtig, aber nicht richtig. Kann es sein, dass wir heute als Volk Gottes Dinge tun, die wir zwar vom Herzen in der besten Absicht und in der besten Aufrichtigkeit tun, die aber unter Umständen nicht richtig sind? Geschwister, ich frage das nicht, weil ich besser wäre als ihr. Ich stelle mich unter diese Fragen gemeinsam mit euch als ein Glied in dieser Gemeinde. Und die Fragen, die ich jetzt stelle, die stelle ich auch mir. Die stelle ich uns als Adventvolk. Haben wir vielleicht die Zeugnisse des Geistes der Weissagung in die reine Privatsphäre verschoben? So dass wir sagen, ja, wenn es um Gesundheit und Ernährungsfragen geht, das ist doch eigentlich Privatsache. Oder sind Lebensstilfragen eine reine private Ansichtssache geworden? Wer möchte sich heute von einem Buch, was vor 150 oder 130, 40 Jahren geschrieben wurde, noch vorschreiben lassen, was wir zu essen haben, wie wir uns kleiden sollen, wie wir unsere Freizeit verbringen oder ob oder was wir im Fernsehen schauen oder nicht. Da würde sich doch innerlich sofort bei uns Widerstand regen. Wo wir sagen, Herr, wir wollen dir aufrichtig dienen, aber diese Mikrosteuerung so tief in unser Privatleben rein, das ist unsere eigene Geschichte. Der Kain tat auch fast ausschließlich das Richtige. Er opferte einfach nur ein Dankopfer, statt in allem treu zu sein. Und die Frage nach dem Gehorsam stellt sich genauso damals wie heute. Was tat denn der Abel im Glauben, was der Kain nicht tat? Und wie verhalten sich Glaube und Gehorsam zusammen? Es gibt genau in diesem Abschnitt, wo es um Kain und Abel geht, ein Wort aus Patriarchen und Propheten, das möchte ich gerne vorlesen. Wahrer Glaube, der sich ganz und gar auf Christus verlässt, bekundet sich im Gehorsam gegen alle Gebote Gottes. Seit den Tagen Adams bis heute in die Gegenwart gibt es einen großen Kampf immer um den Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Es gab immer Menschen, die ein Recht auf Gottes Gnade zu haben glaubten, obwohl sie gewisse Gebote missachteten. Aber die Schrift sagt, dass durch die Werke der Glaube vollkommen geworden ist und dass er ohne die Werke des Gehorsams tot ist. Wer da sagt, er kenne Gott und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Hier werden Jakobus 2, 26 und 1. Johannes 2, Vers 4 zitiert. Also, was ist es, was es uns manchmal schwer zu fallen scheint, gehorsam zu sein? Es ist nicht so, dass es mir anders geht als dir. Der Kain steht für Menschen, die einerseits nicht gehorsam sind, aber trotzdem Gott dienen wollen und seine Gnade in Anspruch nehmen. Aber andererseits steht der Kain auch für eine gewisse Art von Selbstgerechtigkeit. Und da muss ich mich an meine eigene Nase fassen, weil das ist eine Versuchung, mit der Satan uns ganz schnell einholt, wenn wir es besonders ehrlich meinen. Dass wir irgendwo so das gute Gefühl haben, ach, ich lebe jetzt ohne Fleisch und ich mache auch meine Morgenandacht und meine Abendandacht und vielleicht mache ich noch dieses und jenes, was nicht so jedes Gemeindeglied macht. Und dann kann so ganz unscheinbar vielleicht so ein Gefühl hochkommen von einer Selbstgerechtigkeit, dass wir vielleicht gar nicht aktiv wollen. Ich unterstelle das niemandem. Ich habe das bei mir schon beobachtet. Ich weiß, wovon ich rede. Und Kains Sünde war im Prinzip, dass er einerseits ungehorsam war, aber dass er auch selbstgerecht war. Nämlich, dass er seine eigenen Verdienste, seine eigenen Früchte, das, was bei ihm auf dem Feld gewachsen ist, das wollte er Gott darbringen. Das mit der Selbstgerechtigkeit ist so ein schwieriges Thema. Ich habe vor 2 Wochen am Sabbatnachmittag eine herzensliebe Glaubensschwester getroffen. Ich habe diese Schwester von Herzen lieb. Sie ist kurz vor der Rente. Und sie wird auch demnächst mit mir verwandt sein. Und wir sprachen so. Und dann sagte sie mir, Markus, ich sprach sie darauf an, weil ich ihren Charakter wirklich bewundernswert finde. So eine geduldige, liebenswürdige Frau. Geschwister, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich muss das offen bekennen. Ich weiß, dass jeder seine Schwächen hat und jeder hat andere. Aber diese Schwester ist für mich ein leuchtendes Vorbild von Geduld, wie sie Dinge erduldet und trägt im Gebet. Und wir kamen dann darüber, über die Charakterentwicklung ins Gespräch. So aufopferungsvoll und dienstbereit und demütig, wie sie ist. Und dann sagte sie mir, Markus, weißt du, ich habe mich über 15 Jahre, das ist so lange, wie ich in der Welt war, ohne Gott, sagte sie mir, ich habe mich über 15 Jahre abgemüht und dachte, ich muss aufpassen, dass ich immer das Richtige tue. Also mit strammer Disziplin zu sagen, okay, das ist die Regel, bleib schön auf der Spur. Und sie hat versucht, aus der eigenen Kraft all das Richtige zu tun, was Gott uns in der Schrift sagt. Und dann hat sie gesagt, irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe das verstanden, als ich an Charakterdefizite kam, die ich nicht einfach überwinden konnte. Und dann hat sie gesagt, ich bin einfach nur auf die Knie, sagt sie mir, und sagt, Herr, hilf mir, ich kann nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Übernimm du. Geschwister, der Kain steht für uns und es kann sein, dass wir auf der einen Seite schneller versuchbar sind oder auf der andere. Ob wir nun eher ungehorsam sind, ganz salopp die Gnade Gottes in Anspruch nehmen oder ob wir ohne es zu merken aus eigener Kraft etwas erwirken wollen, um bei Gott eine Gunst zu erzeugen, also eine Selbstgerechtigkeit. Es ist beides falsch. Und die entscheidende Frage ist, wen sehen wir, wenn wir anbeten? Sehen wir etwas, was wir selber erbracht haben, auf das wir vielleicht sogar stolz sind, die Früchte unseres Feldes? Haben wir so lange an unserem Charakter und an unserer Geduld rumgeschraubt, dass wir sagen, ha, habe ich nicht einen schönen Charakter, schaut mich an, nach 15 Jahren Arbeit fahre ich nicht mehr so schnell aus der Haut? Oder schauen wir auf das Lamm Gottes, auf Jesus Christus und sind uns unserer eigenen Fehlerhaftigkeit und Schwachheit vollkommen bewusst. Wen schauen wir an? Es gibt in Erfahrung und Gesichter auf Seite 45 eine Vision von Schwester Weid Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere diese von euch kennen wird. Ich kürze sie ein bisschen ab, aber ihr könnt sie nachlesen. Im Deutschen ist das auf Seite 45 und 46. Und Schwester White beschreibt eine Vision und sie sah auf dem Thron Gott Vater und Jesus Christus sitzen. Und Gott Vater konnte sie nicht klar erkennen in der Vision. Und vor dem Thron sah sie das Adventvolk, die Gemeinde Gottes. Und sie sah dann plötzlich zwei Gruppen von Menschen dort vor dem Thron. Die einen waren relativ teilnahmslos und sorglos. Und die anderen waren tief gebeugt und beteten zu Jesus und blickten nur auf ihn, nirgends woanders hin. Und Jesus schaute dann zum Vater und trat für diese Gruppe ein und bat für sie. Und dann, ich kürze das bewusst ab, erhebt sich Jesus irgendwann. Zuvor war Gott Vater in das Allerheiligste gegangen, so wird das in der Vision beschrieben. Und dann erhob sich Jesus ebenso und diejenigen, die Jesus anbeteten und eine ganz enge Verbindung hatten und nur Jesus angeschaut hatten, die erhoben sich auch so und gingen quasi symbolisch mit Christus in das Allerheiligste. Die andere, viel größere Gruppe blieb weiter vor dem Thron. Und diese kleine Gruppe, die mitging und weiter ihren Blick komplett nur auf Christus richtete, die empfing ein ganz besonderes neues und zusätzliches Licht. Und sie, diese kleine Gruppe, sie hatten darum gebeten, Herr, Vater, unser Gott, gib uns den Heiligen Geist. Und dann heißt es hier wörtlich auf der Seite 45 im letzten Absatz, dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude und Friede. Diese Situation traf auf die Gemeinde zu 1844 und es geht dabei um die große Enttäuschung und das Verständnis über das himmlische Heiligtum. Und dann, so heißt es in der Vision weiter, dann sah sie diese große Gruppe, die immer noch vor dem Thron saß. Und sie wussten nicht mal, dass Jesus sie verlassen hatte. Und dann sah Schwester White in der Vision Satan plötzlich kommen und sich an diesem Thron aufhalten. Und diese große Gruppe betete weiter zu diesem Thron. Sie wusste ja nicht, dass Jesus längst woanders war. Und sie beteten auch, gib uns deinen Geist. Und es heißt dann hier im allerletzten Satz, Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluss über sie aus. In demselben war Licht und viel Macht, aber keine süße Liebe, keine Freude und kein Friede. Geschwister, das war damals 1844 eine ganz bittere Wahrheit. Aufrichtig waren sie, diese große Gruppe. Aber es war nicht richtig, weil sie ihren Blick von Jesus abgewandt hatten. Und die kleine Gruppe, die Jesus folgte, die hatte viel Liebe, Freude und Friede. Merken wir uns das für den weiteren Teil. Lesen wir weiter, was dann geschieht im 1. Mose Kapitel 4. Vers 5, der zweite Teil bis 7. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Als ich das gelesen habe, so ganz bewusst, da hat es mir förmlich die Schuhe ausgezogen. Hier spricht Gott selbst. Wir können sozusagen sagen, ein so spricht der Herr. Und in Vers 7 im letzten Teil heißt es, du sollst aber über sie, die Sünde, herrschen. Und ich habe mich gefragt, Markus, herrschst du über die Sünde? Herrschen wir über die Sünde? Wenn wir aber über die Sünde herrschen sollen, dann kann uns Gott damit ja nicht allein lassen. Wie soll das gehen? Es gibt ein kleines Büchlein, das nennt sich Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists. Das wird im Ellen White Estate mit HS abgekürzt. Da heißt es auf der Seite 134, wenn wir glauben, den Feind aus eigener Kraft zu überwinden, werden wir enttäuscht werden. Es mag uns zeitweise so erscheinen, dass wir gerade dann die größten Versuchungen haben, wenn wir am meisten beten und am meisten bemüht sind, recht zu handeln. Der Grund dafür ist, dass Satan mit unserem Zustand vollkommen zufrieden ist, wenn wir mit dem Kleid der Selbstgerechtigkeit gekleidet sind und unsere Bedürftigkeit nach göttlicher Hilfe nicht erkennen. Aber wenn wir unsere große Not für Hilfe erkennen und beginnen, uns Gott zu nahen, dann weiß er, dass Gott sich uns nahen wird. Also er, der Satan, weiß das. Und deshalb legt er jedes mögliche Hindernis in den Weg, damit wir nicht in die Verbindung mit der Quelle unserer Kraft kommen. In dem gleichen Absatz schreibt Ellen White, und das ist ein persönliches Zeugnis über ihr eigenes Leben, wenn wir uns Gott vollständig übergeben, unser Leben der Sünde, der Leidenschaften und Stolz aufgeben und uns an Christus und seine Verdienste klammern, dann wird er erfüllen, was er verheißen hat. Er sagt, dass er allen reichlich gibt, die ihn bitten. Können wir das glauben? Und jetzt schreibt Ellen White persönlich, ich habe ihn, also Jesus, in diesem Punkt geprüft und ich weiß, dass er treu ist und alle seine Verheißungen erfüllt. Geschwister, das ist ein ganz besonderer Zuspruch, eine ganz besondere Zusage. Die Bibel lehrt uns, dass diejenigen Gott am meisten lieben, denen am meisten vergeben wurde. Und ich habe das selber so erlebt. Als ich vor gut 3 Jahren zurückkam zum Herrn, da hat ja Satan mich immer wieder versucht, mit einem schlechten Gewissen, dass meine Sünde so groß sei, dass Gott sie mir nicht vergeben könnte. Habt ihr euch schon mal so gefühlt, dass wenn ihr vielleicht irgendeine Gewohnheit habt, man nennt das vielleicht auch Lieblingssünde, wo ihr von ganzem Herzen drum ringt und sagt, Herr, ich will das nicht tun und ihr seid wachsam und betet und irgendwann, bums, fallt ihr wieder auf die Nase. Habt ihr das schon mal erlebt? Und wisst ihr, was der Böse, der Seelenfeind dann tut? Dann möchte er euch genau an der Situation packen und sagen so, du bist es nicht wert und du schaffst es nie. Du sollst es ja auch nicht aus eigener Kraft schaffen, aber das flüstert er dir ein. Und deine Schuld ist viel zu groß, als dass Christus dir vergeben könnte. Geschwister, was sah Abel auf dem Altar? Das Lamm Gottes. Das ist der einzige Schlüssel. Und in diesem Lamm Gottes begegnet uns eine unendliche Liebe. Und ich habe ein wunderbares Zitat aus Wirken der Apostel, Seite 333. Und nach diesem Zitat habe ich auch die Überschrift dieser Predigt heute gewählt. In jedem wahren Jünger brennt diese Liebe wie ein heiliges Feuer auf dem Altar des Herzens. Also was legen wir auf diesen Altar? Wir können uns nur selber hingeben und allein auf Christus schauen. Und wie brennt diese Liebe auf dem Altar des Herzens? Wir können diese Liebe nicht ohne die Gegenwart Gottes bekommen. Und wenn wir seine Gegenwart nicht haben, dann werden wir auch keine Siege über die Sünde erringen. Wir werden diese Liebe und den Frieden und die Freude von dieser Gruppe von Gläubigen nicht haben. Worin lag denn das Problem bei Kain? Der Kain hatte ein geteiltes Herz. Er wollte einerseits Gott dienen, aber dann gab es da so einen kleinen Bereich in seinem Herzen, wo er sagte, ja, aber ich möchte es noch so ein bisschen nach meiner Mütze. Geschwister, ich erkenne mich darin manchmal selbst. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich bin genauso wie du. Ich bin nicht anders. Dass ich eigentlich Gott von ganzem Herzen dienen möchte. Und manchmal erkenne ich dann Bereiche in meinem Leben, wo ich dann erschrecke vor mir selbst und sage, hast du denn so einen Eigenwillen? Willst du das wirklich nach deiner eigenen Mütze haben? Und die Testfrage ist dann wirklich immer, bin ich bereit, mich jeden Tag mit allen meinen Wünschen und Vorstellungen Gott ganz zu opfern und zu sagen, Herr, egal was, ich will es nur noch so wie du. Jesus sagt uns in Lukas 14, Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Gott kann nicht in einem geteilten Herzen wohnen. Christus kann uns entweder nur ganz retten oder gar nicht. Sobald wir uns von Gott trennen, weil wir einen Bereich in unserem Herzen zurückhalten wollen, dann wird auch diese Kraftquelle zerstört. Und in 1. Mose 4, Vers 7 haben wir gelesen, so lauert die Sünde vor der Tür. Und das erinnerte mich dann sofort an Offenbarung 3, Vers 20. Da geht es auch um die Tür. Also entweder lauert die Sünde vor der Tür oder Christus steht vor der Tür und klopft an. Und er möchte, dass wir auftun und dass er hineinkommt und Abendmahl mit uns halten. In diesem gleichen Abschnitt Historical Sketches schreibt Ellen White weiter, wir können nicht als Einzelner oder als Gemeinde uns vor den anhaltenden Angriffen des Satans sicher sein. Geschwister, selbst hier, ihr alle Kölner, die ihr so viele seid, ihr zusammen reicht nicht aus, um so viel Kraft zu haben, um die Angriffe des Satans abwehren zu können. Dann heißt es hier weiter, aber in der Kraft Jesu kann jede Versuchung, jeder gegnerische Einfluss, ob offen oder im Verborgenen, erfolgreich abgewehrt werden. Geschwister, ich habe diese Woche sehr gekämpft. Meine Woche verlief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich diese Woche diese Predigt ausarbeiten. Vielleicht kennt ihr das, ihr nehmt euch etwas vor und dann kommt alles irgendwie anders. Am Montag sind zwei meiner Arbeitskollegen krank, die direkt mit mir zusammenarbeiten und ich hatte keine Zeit, früher nach Hause zu gehen und zu arbeiten. Am Dienstag esse ich in einem Restaurant, zwar vegan und auch rohes Gemüse, aber irgendwelche Bakterien haben sich dort wurden eingeschleust oder eingeschlichen und mir war so übel, es lag alles quer. Ich konnte den ganzen Dienstag nichts mehr essen, ich konnte weder erbrechen noch aufs Klo, es war grausam, Geschwister. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Am Mittwoch bekam ich eine Infektion, vielleicht aufgrund dieses schlechten Essens. Ich hatte abends leichtes Fieber. Am Donnerstag wurde ich verstrickt in Missverständnisse, wo ich Dinge sagte in keiner schlechten Absicht, nicht boshaft, nein. aber ich wurde in meinem engsten Familienkreis missverstanden und verletzte auch meine Familienmitglieder, wo ohne böse Absicht plötzlich eine Situation entstanden war, wo wir nur sagten, komm, wir müssen auf die Knie gehen, wir sind so schwer unter Beschuss. Am Freitag, also gestern, am Rüsttag, kehrte Friede ein. Es war der einzige Tag, an dem ich mich noch konkret auf diese Predigt vorbereiten konnte. Und ich kam dann ins Nachdenken und dachte, ich will diese Botschaft nicht wichtiger machen. Das muss der Heilige Geist und das müsst ihr für euch entscheiden. Aber ich habe die Woche so empfunden, dass ich permanent jeden Tag mit irgendetwas unter Dauerbeschuss gehalten wurde und nicht zur Ruhe kam. Und ich rang zum Herrn und sagte, Herr, hilf! Ich kann nicht. Wenn du nicht durch mich wirkst, wenn du nicht durch mich sprichst, ich kann nicht wirken. Und so kann ich mich nur ganz demütig unter das Wort stellen und sagen, Herr, ich möchte aufrichtig sein, aber ich möchte auch das Richtige tun. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass ich, wenn ich niederknie und anbete, ich nur dich vor Augen habe und dass du hilfst zu siegen. Die traurige Geschichte mit Kain endet genauso wie unser Adler in der Kindergeschichte. Tragisch. In Vers 8 lesen wir: Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das ist ein ganz tragisches Ende einer ganz langen Entwicklungslinie. Das geschah nicht sofort. Kain hatte ganz viele Möglichkeiten, umzukehren. Der Heilige Geist klopfte immer wieder an seinem Herzen an. Christus stand vor der Tür und klopfte an. Aber sein Herz verhärtete sich mit jeder Entscheidung gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Und dazu stand im Gegensatz Abels Gehorsam und sein standhafter Glaube. Und er war quasi ein ständiger Vorwurf gegen Kain und das konnte er nicht ertragen. Abel hatte Gott von Herzen lieb. Geschwister, wir können auch nicht überwinden aus eigener Kraft, auch nicht nur aus der puren Erkenntnis, sondern wir können nur dann überwinden, wenn Jesus Christus uns seine Liebe ins Herz gibt. Es geht nicht anders. Mir ist diese Vision so prägnant vor Augen. Die anderen hatten viel Macht, sogar mehr Macht könnte man schlussfolgern, weil bei der kleinen Gruppe von Gläubigen heißt es nicht, dass sie viel Macht hatten, sondern nur, dass Jesus ihnen Macht gab. Aber diese andere Gruppe hatte viel Macht, aber keine Liebe, Freude und Friede. Und für mich ist das der Schlüssel geworden. Wenn wir überwinden wollen in der letzten Zeit, wo es um Anbetung geht, in dieser Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, dann brauchen wir die Liebe Jesu und unseren Blick komplett auf ihn gerichtet. Im Hebräerbrief wird auch über Abel gesprochen. Einerseits im Kapitel 11, Vers 4. Da heißt es nämlich, dass Abel uns heute noch ein Zeugnis gibt. Und dann im Kapitel 12, Vers 1 und 2 schreibt Paulus, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das heißt also, das geht genau hier in das Thema rein, aus Glauben. Und dann sagt er in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können uns weder selber verbessern, noch können wir unser eigenes Ding machen. Geschwister, wir können nur hilflos auf die Knie gehen und unseren Herrn Jesus anbeten und sagen, Herr, wir sind uns unserer Schwachheit bewusst, so wie ich, wenn ich meine Tochter quasi nicht direkt zu Gott führen kann, nur in der kurzen Zeit, wo ich sie bei mir habe. Und trotzdem hat Gott so viel Wunder getan. Sie bekennt ihrer Mutter in der Schule offen, dass sie an Gott glaubt. Und als ich neulich mit ihr durch den Wald ging und wir liefen querfeldein, da fragte sie mich: Papa, wo sind wir denn? Da sage ich: Du, ich weiß auch nicht mehr, wo wir sind. Laufen wir mal der Nase nach, irgendwo kommen wir schon raus, da ist dann wieder ein Weg. Und dann sagt sie: Papa, komm, wir beten jetzt hier mitten in dem Wald, dass Gott uns den richtigen Weg zeigt. Dann sagt sie: Gott kann doch alles. Geschwister, Gott kann alles und er kann euch den Sieg geben. Amen.